Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Enzminger am Mikrofon grüße Sie. Ein Flugzeugabsturz in Äthiopien. Keiner der Insassen soll überlebt haben. Möglicherweise waren auch Deutsche mit an Bord. Dazu gleich zu Beginn dieser Sendung mehr. Der Zugverkehr in Nordrhein-Westfalen musste komplett lahmgelegt werden. Auch der Autoverkehr war betroffen, haben wir gerade ja auch in unseren Verkehrsnachrichten gehört. Beim Zugverkehr heißt es auch der Fernverkehr. Und Schuld hat Sturmtief Eberhard, spreche ich gleich drüber mit unserem Landeskorrespondenten. In der GroKo wird über die künftige EU-Politik gestritten und nicht nur darüber, darauf gehen wir ausführlich ein. Die türkische Regierung hat deutschen Korrespondenten die Akkreditierung entzogen. Über Gründe und Reaktionen dann mehr. Ausführliche Sportberichterstattung gibt es an diesem Sonntag und im Anschluss der Hintergrund ab 20 vor 7. Da geht es um den Amoklauf von Winnenden, der nun 10 Jahre zurückliegt. Die Passagiermaschine war auf dem Weg von Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba nach Nairobi. Aber schon kurz nach dem Start ist der Kontakt mit der Maschine abgebrochen. 157 Menschen waren an Bord. Laut Fluggesellschaft der Ethiopian Airlines gab es keine Überlebenden. Unklar ist weiterhin, ob auch Deutsche im Flugzeug waren. Auf der Passagierliste standen nach Angaben der Airline 5 Personen, die aus Deutschland stammen. Linda Staude mit Informationen über den Absturz. Sie war auch am Flughafen in Nairobi, wo die Maschine ja hätte landen sollen.
Terminal 1A am internationalen Flughafen von Nairobi. Dutzende Menschen warten auf die Ankunft der Linienmaschine aus Addis Abeba. Isaac Lugi ist gekommen, um seinen Bruder abzuholen, der aus Kanada zu Besuch kommt. Aber er wartet schon 3 Stunden, vergeblich.
We don't know what's happening actually.
Wir wissen bis jetzt immer noch nicht, was los ist. Die Flughafencrew gibt uns keine Informationen. Wir wissen einfach nichts.
We don't know.
Die große Anschlagtafel zeigt für den Flug ET-302 verspätet. Voraussichtliche Ankunft 13.15 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt ist die Maschine von Ethiopian Airlines bereits lange abgestürzt. Der Unfall ereignete sich, nachdem das Flugzeug um 8.48 Uhr vom Bole International Airport in Addis Abeba gestartet ist. 6 Minuten später ist es vom Radar verschwunden.
It got lost in terms of radar surveillance.
So der kenianische Transportminister James Macharia. Nach Angaben von Ethiopian Airlines hat der Pilot kurz nach dem Abflug Probleme gemeldet und den Tower um Erlaubnis für die Rückkehr nach Addis gebeten. Die habe er bekommen, aber dann sei der Kontakt zu der Maschine abgebrochen. Alle 157 Insassen starben.
We can now confirm.
Wir können jetzt bestätigen, dass Staatsbürger von mindestens 35 Nationen an Bord waren. Mindestens, weil die Staatsangehörigkeit von 2 Passagieren noch unbekannt ist. Kenia ist mit am schlimmsten betroffen, mit 32 von den 149 Passagieren. Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unklar. Die Maschine vom Typ Boeing 737 MAX 8 war erst wenige Monate alt und die staatseigene Ethiopian Airlines gehört zu den größten und besten Fluggesellschaften Afrikas. Flugzeugbauer Boeing äußerte sich, so wörtlich, zutiefst betrübt über den 2. Absturz seines neuesten Flugzeugtyps in knapp 5 Monaten. Ende Oktober war eine baugleiche Maschine von Lion Air nach dem Start im indonesischen Jakarta ins Meer gestürzt. 189 Menschen starben. Boeing kündigte an, bei den aktuellen Ermittlungen zur Absturzursache technische Unterstützung zu leisten.
Linda Staude über den Flugzeugabsturz in Äthiopien. Ein stürmisches Wochenende in Nordrhein-Westfalen mit Sturmstärke 11 und teilweise sogar 12 fegte hier Sturmtief Eberhard über das Bundesland. Moritz Küpper ist unser Landeskorrespondent und jetzt im Studio. Das hat ordentlich gerüttelt, auch hier bei uns, und hatte entsprechende Auswirkungen, unter anderem auf die Bahn, auf den Fernverkehr.
Genau, der ist nämlich eingestellt zur Stunde. Seit dem Nachmittag gilt dies eben für Nordrhein-Westfalen. Die Fernzüge fahren gar nicht mehr, der Regionalverkehr nur noch teilweise. Grund dafür ist eben dieses Sturmtief Eberhard. Auch in Hessen und Rheinland-Pfalz hielt die Bahn nach eigenen Angaben Züge am Bahnhof zurück. Und an so einem Hauptreisetag wie dem Sonntag, da bildeten sich dann logischerweise lange Schlangen an den Bahnschaltern. Nordrhein-Westfalen ist ja das bevölkerungsreichste Bundesland, zudem in der Mitte Deutschlands gelegen, einer der Hauptknotenpunkte. Und derzeit gibt es eben keine Reise Reisemöglichkeiten mit dem Fernverkehr von und nach NRW in Richtung Norden, also Hamburg und Hannover ist das vor allem, aber auch dann Süden, Frankfurt am Main, und auch die Verbindungen nach Belgien und die Niederlande sind gekappt. Zwei wichtige Stellwerke hier in NRW, nämlich in Essen und Wuppertal, die sind ausgefallen. In Essen war sogar zeitweise der gesamte Bahnhof teilweise ohne Strom. Und ob die Reisenden ihre Fahrt heute an diesem Abend noch mit dem Zug fortsetzen können, das ist zunächst unklar. Die Bahn bot allen Reisenden an, Fahrkarten zu stornieren oder nächste Woche ohne Zugbindung dann zu nutzen und riet allen logischerweise, die noch nicht losgefahren sind, sich umzuorganisieren. Denn diese Warnung, die gilt ja noch bis in den Abend hinein, bis 20 Uhr für Nordrhein-Westfalen.
Also da sitzen einige fest. Das sind die Auswirkungen auf den Zugverkehr, auf den Fernverkehr ja auch massiv, wie Sie es geschildert haben. Der Deutschlandfunk sendet aus Köln. Und wir konnten am Nachmittag sehr häufig auch Blaulicht hier vernehmen, mutmaßlich dem Sturm geschuldet. Die Feuerwehr musste sicherlich häufig ausrücken. Wie sah es im Land aus?
Ja, das Sturmtief hat allerorts gewütet. Polizei und Feuerwehr, die rückten zu hunderten Einsätzen aus. Das kann man gar nicht zählen. Und aber all das, was ich bisher gehört habe, gab es bisher in Anführungsstrichen nur zwei Verletzte. Eine Feuerwehrfrau wurde bei Rettungsarbeit von einem Baum getroffen. Sie ist leicht verletzt und eine Person musste aus einem Auto befreit werden in Köln, denn es sind überall Bäume umgestürzt, teilweise eben auch auf Autos, wie halt in Köln, Bochum oder auch Dienstlaken. Von dort wird das berichtet. In Bonn kippte ein Baum gegen ein Haus. Im Münsterland steckte eine Sturmböe ein ganzes Hausdach ab, nur um mal so einen Eindruck zu geben. Auch die Autobahnen sind teilweise gesperrt. Die A4, die A44, das ist in der Nähe von Aachen, sind davon betroffen. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete dann zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus war glücklicherweise unbesetzt und es wurde auch niemand getroffen. Auch der Schiffsverkehr wird um diese Gefahrenstelle herumgeleitet. Ja, und in Dortmund oder auch in Essen wurden die Parks, mussten die Besucher heute Nachmittag verlassen. Die Zoos in Wuppertal und Dortmund, die waren ebenfalls geschlossen. Also die Behörden haben allen Menschen geraten, wer nicht raus muss, der soll besser drin bleiben.
Also besser kein Sonntagsspaziergang. Bis in den späteren Abend soll es noch stürmen, auch in anderen Teilen Deutschlands. Was wird da erwartet?
Ja, in Rheinland-Pfalz gab es die Unwetter, die die Stadthalle in Bitburg beschädigt haben. Die haben das Dach dort teilweise abgedeckt. In Hessen und Niedersachsen war, ich sagte es eingangs auch, die Bahn betroffen. Auch Straßen wurden wegen umgestürzten Bäumen gesperrt. Gerade gibt es noch für Baden-Württemberg und Teile von Bayern keine Entwarnung, sondern vielmehr eine schwere Unwetterwarnung für den späten Sonntagnachmittag, also genau für diese Minuten jetzt. Und in Bayern war ja ohnehin die Partie der Fußball-Zweitligisten Greuther Fürth gegen Dynamo Dresden wegen des Sturms abgesagt.
Die Informationen von unserem Landeskorrespondenten Moritz Küpper auch über die Auswirkungen bundesweit. Danke Ihnen dafür. In mehreren Tageszeitungen hatte der französische Präsident Emmanuel Macron ja leidenschaftlich tiefgreifende Reformen der EU gefordert und dann auch auf eine Antwort von Seiten der Bundesregierung gewartet. Die kam dann erstmal nicht, jedenfalls nicht von der Kanzlerin. Aber jetzt gab es eine Antwort von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Und das inmitten der Debatte und die Spekulationen um einen möglichen Kanzlerinnenwechsel von Angela Merkel zu ihr, eben Annegret Kramp-Karrenbauer. Katharina Hamburger verfolgt in Berlin die Diskussion, hat die Reaktionen auf diese von der CDU-Vorsitzenden formulierten Vorstellungen zukünftigen Europapolitik mit zusammengefasst.
Europa richtig machen. Diese Überschrift stellt Annegret Kramp-Karrenbauer über ihre Erwiderung an Emmanuel Macron, die die Welt am Sonntag veröffentlichte. Der französische Präsident hatte bereits am 5. März den Appell Europa neu beginnen veröffentlicht, darin enthalten eine Reihe von Reformvorschlägen für die Zukunft Europas. Kramp-Karrenbauer hebt in ihrer Antwort nun Gemeinsamkeiten, aber auch Differenzen mit dem französischen Präsidenten hervor. Dass der Klimaschutz in Zukunft eine große Rolle spielen muss, führen sowohl Kramp-Karrenbauer als auch Macron aus. Kramp-Karrenbauer fordert unter anderem einen europäischen Pakt für den Klimaschutz. Jedoch schreibt sie auch, mit der Festlegung europäischer Zielpunkte und Grenzwerte sei allerdings noch nichts erreicht. Dieser Weg werde nur dann auf die Zustimmung der Bevölkerung stoßen, wenn es gelinge, auch die wirtschaftlichen und sozialen Aspekte zu berücksichtigen, dass Beschäftigung und Wirtschaftskraft erhalten blieben und neue Entwicklungschancen entstünden. Bei Macron fehlt ein solcher Absatz. Er formuliert in seinem Appell klare Ziele und fordert, dass das Handeln aller EU-Institutionen den Schutz des Klimas zum Ziel haben müsste. Wo Kramp-Karrenbauer, wie sie schreibt, Macron ausdrücklich zustimmt, ist, wenn es um den Schutz der europäischen Außengrenzen geht. Schengen müsse vollendet werden, so die CDU-Chefin. Dafür brauche es eine Vereinbarung über einen lückenlosen Grenzschutz. Sie spricht sich für eine Prüfung des Asylanspruches bereits an den europäischen Außengrenzen aus und ein elektronisches Ein- und Ausreiseregister. Zudem will die CDU-Chefin einen gemeinsamen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für die EU. Frankreich hat bereits einen solchen. Worin sich Macron und Kramp-Karrenbauer allerdings wieder einig sind, dass es einen europäischen Sicherheitsrat zusammen mit Großbritannien braucht. Aber die Antwort Kramp-Karrenbauers zeigt auch Differenzen mit Macron auf. So dürfte dieser wenig begeistert sein von Kramp-Karrenbauers Vorschlag, die französische Stadt Straßburg als Sitz des Europäischen Parlaments zu streichen. Sie will eine Konzentration auf Brüssel. Besonders weit auseinander sind beide, wenn es um europäische Sozialpolitik geht. Kramp-Karrenbauer lehnt hier die Vorschläge Macrons ab. Europäischer Zentralismus, europäischer Etatismus, die Vergemeinschaftung von Schulden, eine Europäisierung der Sozialsysteme und des Mindestlohns seien der falsche Weg, schreibt Kramp-Karrenbauer. Aber eine Konvergenz im Sinne gleichwertiger Lebensverhältnisse in der EU müsse angestrebt werden. Kritik kommt aus der Opposition und vom Koalitionspartner SPD. So sagt der FDP-Europaspitzenkandidatin Nicola Beer, der Widerspruch zwischen Kramp-Karrenbauers Vorschlägen und dem Handeln der deutschen Bundesregierung sei eklatant.
Also Lösungen zum Beispiel in der Migrationspolitik oder auch eine endlich europäisch abgestimmte Energiepolitik statt deutscher Sonderwege hätte die CDU-CSU ja in der Regierung schon längst machen können. Also von daher gibt es bei dieser Forderung, die sie aufstellt, nach Klarheit, Orientierung und Handlungsfähigkeit, ja vor allem ein Defizit in der Großen Koalition, und zwar bei der zu Hause in Deutschland, in der Bundesregierung, als auch in Europa.
Die Forderungen Kramp-Karrenbauers stünden auf tönernen Füßen, sagte Beer unserem Hauptstadtstudio. Sven Giegold, Spitzenkandidat der Grünen für die Europawahl, kritisiert ganz konkret, dass Kramp-Karrenbauer schreibt, die EU solle auf zwei gleichberechtigten Säulen stehen, der intergouvernementalen Methode und der Gemeinschaftsmethode. Es sei, so Giegold, bitter, dass die CDU das Europaparlament nur strukturell schwächen statt stärken will. Alice Weidel, Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, sagte, wäre es der CDU-Vorsitzenden ernst mit ihrer Ansage, müsse sie konsequent auch den Ausstieg aus dem Zitat gescheiterten Experiment der Euro-Gemeinschaftswährung in Angriff nehmen und das Festhalten an den für alle offenen Binnengrenzen in Frage stellen, meint Weidel. Außenminister Heiko Maas sagte, die SPD wünsche sich etwas mehr Mut bei dieser Debatte. Dass etwa ein europäischer Mindestlohn ein großes Ziel sei, habe die Regierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Und daran halte die SPD auch fest, so Maas.
Die CDU-Vorsitzende legt Vorschläge für eine künftige EU-Politik vor. Katharina Hamburger aus unserem Hauptstadtstudio war das mit Reaktionen. Für die Tätigkeit als Auslandskorrespondent benötigt man in vielen Ländern Genehmigungen, Akkreditierungen, so auch in der Türkei. Vor rund einer Woche wurde mehreren deutschen Journalisten vom Presseamt in Ankara mitgeteilt, dass ihr Antrag auf eine neue Pressekarte nicht bewilligt worden sei. Und das bedeutet, sie dürfen nicht nur nicht mehr in der Türkei journalistisch arbeiten, sie müssen auch das Land verlassen. Heute reisten Korrespondenten des ZDF und des Tagesspiegels aus. Unsere Hörfunkkorrespondentin in Istanbul, Marion Sendka, die darf noch weiter in der Türkei arbeiten. Sie hat die beiden heute ausgereisten Journalisten kurz vor ihrem Abflug nach Deutschland noch getroffen.
Es sind ihre vorerst letzten Minuten in der Türkei, als sie gemeinsam zum Flughafen aufbrechen. Thomas Seibert vom Tagesspiegel und Jörg Brase vom ZDF müssen gehen, denn sie haben keine Pressekarte mehr bekommen. Und das kommt einem Rauswurf gleich. Gründe für ihre Entscheidung nannten die türkischen Behörden nicht, sagt ZDF-Korrespondent Brase.
Es mag viele Berichte geben, die das ZDF gemacht hat, die der türkischen Regierung nicht gefallen haben, aber das haben andere auch gemacht. Ich denke, es ging darum, ein Exempel zu statuieren. Ich weiß nicht, ob es mit meiner Person zu tun hatte, weil man uns sagt, dass es eigentlich nichts mit dem ZDF zu tun hat, auch nicht mit unserer Berichterstattung, womit sonst.
Auch Tagesspiegel-Korrespondent Thomas Seibert kann nur rätseln, warum er nach 22 Jahren die Türkei verlassen muss. Zumal er aus Istanbul kaum über die Türkei, sondern überwiegend über den Nahen Osten berichtet. Fernsehkollege Brase kündigte an, jetzt wohl nach Teheran zu gehen, denn im Iran ist er akkreditiert. Dort darf er arbeiten. ZDF-Intendant Thomas Bellut nannte die Ausweisung aus der Türkei gänzlich unverständlich.
Er hat sachlich und kompetent aus Istanbul berichtet. Offenkundig zielt der türkische Staat darauf, alle Korrespondentinnen und Korrespondenten einzuschüchtern. Das wird nicht gelingen. Das ZDF wird weiterhin über dieses wichtige Land Türkei ausführlich, unvoreingenommen, sachlich und kritisch berichten.
Die Sache beschäftigt längst die Bundesregierung. Nach Versuchen stiller Diplomatie verschärfte das Auswärtige Amt am Wochenende die Reisehinweise für die Türkei. Damit ist eine neue Eskalationsstufe erreicht. Auf der Seite des Auswärtigen Amtes heißt es zum Beispiel:
Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die türkische Regierung weitere Maßnahmen gegen Vertreter deutscher Medien sowie zivilgesellschaftlicher Einrichtungen ergreift. Äußerungen, die nach deutschem Rechtsverständnis von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, können in der Türkei zu berufsbeschränkenden Maßnahmen und Strafverfahren Verfahren führen.
Das könnte kurz vor Beginn der Hauptsaison nicht nur die Touristen abschrecken, sondern sich auch auf deutsche Investitionen in der Türkei auswirken, erwarten Branchenkenner, zumal auch Wirtschaftsvertreter in deutschen Fernsehräten sitzen. Bemerkenswert ist der Versuch von Vertretern der türkischen Botschaft in Deutschland, hinter den Kulissen einen Deal mit ZDF und Tagesspiegel auszuhandeln, erzählt Tagesspiegel-Chefredakteur Matthias Müller von Blumenkron.
Der Presseattaché machte deutlich, dass kein Schritt gegen den Tagesspiegel sei, dass wir das nicht missverstehen sollten, sondern allein eine Sache Seibert. Und dann kam der Vorschlag, wir sollten ihn doch am besten auswechseln und jemand anders schicken. Das mag man sich in Ankara so ausdenken, aber kommen wir dahin, wenn sich die Regierung dieser Welt ihre Berichterstatter ausdenken können.
Das kann die türkische Regierung zwar nicht, aber sie hat die Macht, die nach Hause zu schicken, die sie, warum auch immer, nicht im Land haben will. So wie Thomas Seibert vom Tagesspiegel.
Unser Tag hier heute ist traurig, aber das ist Luxus im Vergleich zu dem, was die türkischen Kollegen durchmachen. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es hier um eine Botschaft nach innen geht. Hier geht es um eine Botschaft nach außen. Nachdem hier die türkischen Medien an die Kette gelegt wurden, soll dasselbe jetzt oder Ähnliches soll jetzt halt auch mit den ausländischen Medien versucht werden.
Aktuell warten noch rund 80 andere ausländische Journalisten auf ihre Pressekarte. Die sollte längst da sein. Normalerweise wird sie zum Jahreswechsel ausgestellt.
Wenn wir sehen, was da noch kommt. Deutsche Journalisten müssen die Türkei verlassen. Marion Sendker berichtete darüber. Es sah ja eigentlich so aus, als würden sich die deutsch-türkischen Beziehungen etwas verbessern. Nun verweigert also die Türkei Korrespondenten von ZDF und Tagesspiegel die Akkreditierung. Das hat für viel Kritik gesorgt. Einiges haben wir im Beitrag eben auch schon gehört. Und Dagmar Pepping sagt uns jetzt, wie Vertreter der Bundesregierung darauf reagiert haben.
Die Reaktion von Außenminister Heiko Maas in Richtung der türkischen Regierung war deutlich. Keine Arbeitserlaubnisse für deutsche Journalisten im Land, das sei nicht akzeptabel, sagte der SPD-Politiker im Bericht aus Berlin des ARD-Hauptstadtstudios.
Das hat mit unserem Verständnis von Pressefreiheit nichts zu tun. Wir haben im Übrigen auch dieser Tage irritierende Äußerungen eines türkischen Ministers gehört, der angekündigt hat, dass auch deutsche Urlauber in der Türkei festgenommen werden können, falls sie sich etwa in Deutschland über die sozialen Netzwerke zu kritisch gegenüber der türkischen Führung geäußert haben.
Spitzenpolitiker verschiedener Parteien reagieren mit deutlicher Kritik auf die erzwungene Ausreise der deutschen Journalisten. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach im Tagesspiegel, dessen langjähriger Türkei-Korrespondent das Land am Nachmittag verlassen hatte, von einem Akt staatlicher Willkür. Die Pressefreiheit sei für Demokratie nicht verhandelbar. Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles sprach von einem relevanten Rückschritt für die deutsch-türkischen Beziehungen. Außenminister Maas werde sich weiter auf allen Ebenen dafür einsetzen, dass deutsche Korrespondenten in der Türkei frei und ohne Bedrängnis ihrer Arbeit nachgehen könnten, betonte Nahles ebenfalls im Tagesspiegel. FDP-Chef Christian Lindner kritisierte, die Türkei mutiere zu einer islamistischen Präsidialdiktatur. Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock forderte die Bundesregierung und die EU auf, den Druck auf die Türkei zu erhöhen. Eine Protestnote an Ankara genüge nicht als Antwort, so Baerbock. Linken-Fraktionschefin Sarah Wagenknecht forderte die Bundesregierung auf, ihre Beschwichtigungspolitik zu beenden und Rüstungsexporte in die Türkei ebenso zu stoppen wie Finanz- und Kredithilfen.
Dagmar Pepping mit Reaktionen auf die erzwungene Ausreise von Journalisten aus der Türkei. Noch immer lähmt der massive Stromausfall weite Teile Venezuelas. Internet und Telefon funktionieren über Stunden auch in der Hauptstadt Caracas nicht. Die Maduro-Regierung vermutet einen Cyberangriff der USA dahinter. Die Opposition sieht das marode Stromnetz ja als Grund. Der Machtkampf läuft und Oppositionsführer Guaido will den Druck auf Staatschef Maduro weiter erhöhen, ruft nun zum Marsch nach Caracas auf. Burkhard Birke ist für uns dort in Caracas und er hat uns geschildert, wie er den Stromausfall erlebt.
Venezuela bleibt in Dunkelheit gehüllt. Noch immer ist es den zuständigen Militärs nicht gelungen, die Stromversorgung wiederherzustellen. In Caracas fährt keine Metro, vor den Tankstellen bilden sich lange Schlangen, nur ganz wenige Geschäfte und Restaurants sind geöffnet. Der Flughafen blieb geschlossen und die Mobilfunk- und Internetnetze funktionieren nur extrem eingeschränkt. Ohnehin knappe Lebensmittel verderben mangels Kühlung. Viele Haushalte haben nicht nur keinen Strom, sondern auch kein Wasser, da die Pumpen nicht funktionieren. Am schlimmsten traf es die Krankenhäuser, denn entgegen den Behauptungen der Regierung haben nicht alle einen Generator. Eine Freundin hat mich angerufen, um mir zu erzählen, dass ihr Bruder und insgesamt 8 Patienten auf der Intensivstation des Krankenhauses gestorben sind, weil es keinen Strom gab. Und das ist nur, weil nicht in die Stromversorgung investiert wird, sondern das Geld verschwindet. Die Rentnerin Anna ist empört. Die Behauptung der Regierung, bei der Strompanne handele es sich um Sabotage, hält sie für falsch. Für den amtierenden und, wie er selbst sagt, einzig legitimen Präsidenten Venezuelas führt die Opposition jetzt mit Unterstützung der imperialistischen USA einen Elektrizitätskrieg gegen Venezuela. Nicolas Maduro.
Ellos han tomado la guerra eléctrica con asesoría y apoyo del gobierno imperialista de Estados Unidos.
Ein willkommener Anlass, die Massen am Anti-Imperialismus-Tag gestern in Caracas zu mobilisieren. Gekommen war der harte Kern seiner Anhänger, vor allem Beschäftigte der staatlichen Einrichtungen und Milizionäre. Als Venezolaner wollen wir keine Intervention, wir sind glücklich, wie wir sind. Wir haben Gott sei Dank ziemlich viel Nahrungsmittel und haben die Organisation Mercal, die den Bedürftigsten Essen gibt. Sofern sie die Regierung unterstützen. Denn am anderen Ende der Stadt, wo sich trotz Behinderungen durch die Sicherheitskräfte die Anhänger von Maduros Gegenspieler Juan Guaido versammeln, sind andere Kommentare zu hören. Es gibt nichts zu essen und wenn du etwas findest, dann kannst du es nicht bezahlen. Du kannst nicht raus zum Feiern, weil du ausgeraubt oder ermordet werden kannst. Das ist doch kein Leben. Sagt die Studentin Giustami.
Sind 18.000 Bolívares.
18.000 Bolivarente bekomme ich. Dafür kriege ich einen Karton Eier und ein Kilo Käse. Für Medikamente oder Kleider bleibt nichts übrig. Ergänzt der Rentner José. Für sie ist mit Juan Guaido, der sich selbst zum Präsidenten ausgerufen hat, ein Hoffnungsschimmer am düsteren Horizont Venezuelas aufgetaucht. Leider haben sie ihn nicht zu sehen bekommen. Die Polizei hatte die Zugänge abgesperrt. Schon morgens wurden die Verstärkeranlage und die Bühne für den Auftritt des erst 35-Jährigen beschlagnahmt. Per Megafon sprach am Ende dann Guaido doch noch zu einer beachtlichen Schar von Anhängern. Einmal mehr rief er die Beschäftigten in den öffentlichen Betrieben zum Generalstreik auf und kündigte eine Tour durch ganz Venezuela mit einem Marsch auf Caracas an. Am anderen Ende der Stadt ließ das Echo nicht lange auf sich warten.
Payaso y títere es ese señor ciudadano delincuente. Payaso y títere.
Als Clown und Marionette, als Verbrecher verhöhnte Nicolás Maduro seinen Gegenspieler. Noch steht das Militär treu an der Seite Maduros, herrscht keine Waffengleichheit im Kampf um die Macht, auch wenn fast 2/3 der Venezolaner in Juan Guaido die Chance auf einen demokratischen Wandel sehen.
Burkhard Birke über die Lage in Venezuela. Gab es Schmiergeldzahlungen von Porsche-Mitarbeitern an den Betriebsrat? In den vergangenen Jahren ist der Autobauer mehrfach solchen Hinweisen nachgegangen, nun erneut entsprechende Vorwürfe. Es geht dabei darum, dass Betriebsräte von befristet beschäftigten Mitarbeitern Schmiergeld für unbefristete Jobs verlangt haben sollen. Das sind schwere Vorwürfe. Thomas Wagner sagt uns, was davon zu halten ist.
Die Vorwürfe, die sich nach Angaben des Südwestrundfunks gegen 17 Porsche-Betriebsräte richten, haben es in sich. Demnach sollen die Betriebsratsmitglieder jeweils Tausende von Euro dafür entgegengenommen haben, um sich für die Umwandlung von befristete in unbefristete Arbeitsverträge einzelner Mitarbeiter einzusetzen. Der SWR beruft sich auf anonyme Schreiben betroffener Mitarbeiter, die beim Sender und bei der Stuttgarter Zeitung vorlegen, die aber glaubhaft erschienen. Ähnliches berichtet heute auch die Bild am Sonntag. Porsche selbst habe, heißt es übereinstimmend, interne Untersuchungen gegen einzelne Betriebsratsmitglieder bestätigt. Es habe immer mal wieder Hinweise auf angebliche Bestechlichkeit von einzelnen Betriebsratsmitgliedern gegeben, zitiert die Stuttgarter Zeitung am späten Sonntagnachmittag in ihrem Online-Angebot einen Porsche-Sprecher. Diese Hinweise seien zwar allesamt überprüft worden, hätten aber nie belegt werden können. Das Unternehmen verweist im Übrigen auf eine betriebliche Vereinbarung, die die Übernahme von Zeitarbeitsverträgen in unbefristete Jobs regelt. Basis sei ein Punktesystem in Verbindung mit mehreren Kontrollinstanzen, das, wie es heißt, als rechtskonform bewertet worden sei. In der deutschen Presseagentur meldete sich auch Uwe Hück zu Wort, seit 2003 bis Anfang Februar Konzernbetriebsratschef bei Porsche. Hinweise auf angeblich korrupte Betriebsräte habe es in der Vergangenheit immer mal wieder gegeben, so Hück. Aber konkret etwas Belastbares sei bislang nicht herausgekommen. Allerdings habe er das Thema bei Betriebsversammlungen immer wieder aufgegriffen und betont, dass Bestechlichkeit in der Betriebsratsarbeit nicht stattfinden dürfe. Vor gerade mal einem Monat hatte Hück allerdings völlig überraschend seinen Hut als Betriebsratsvorsitzender genommen, um, wie es heißt, sich an der bevorstehenden Kommunalwahl in Pforzheim zu beteiligen.
Die Informationen waren das von Thomas Wagner. Wir kommen zu unseren Sportberichten. Matthias Friebe ist im Studio. Ja, wir haben eingangs von den Wetterkapriolen hier in Nordrhein-Westfalen und landesweit ja gesprochen. Die betreffen auch ein bisschen den Sport, ne?
Zum Beispiel gerade in der Fußball-Bundesliga. Wir kommen gleich dazu, starten aber mit dem Wintersport, da wo der Schnee auch hingehört. Die deutschen Biathletinnen zeigten nämlich heute bei der Weltmeisterschaft im schwedischen Östersund, dass sie immer zu den Medaillenkandidatinnen gehören. Heute in der Verfolgung jubelte die deutsche Mannschaft über Gold und Bronze. Thomas Kunze fasst zusammen.
Grandioser Tag für die deutschen Biathletinnen. Denise Herrmann hat wieder mal gezeigt, warum sie sich in Östersund einfach pudelwohl fühlt. Das Streckenprofil, der Schießstand, es ist einfach ihre Wettkampfstätte. Im Verfolgungsrennen traf sie nur zweimal nicht und holte sich überlegen die Goldmedaille und damit den Weltmeistertitel, ihr größter Erfolg, seit sie Biathletin ist. Laura Dahlmeier war in der Loipe noch nicht ganz die Alte, aber am Schießstand sehr konzentriert. Bronze für Dahlmeier, ein tolles Ergebnis. Die deutschen Biathlon-Männer haben dagegen zu viele Strafrunden drehen müssen. Erik Lesser schoss dreimal daneben und war als Elfter der Beste in seinem Team. Benedikt Doll und Arne Pfeiffer kamen auf den Plätzen 12 und 13 durch. Beim Sieg des Ukrainers Dmytro Pidruschny.
Und das berichtet natürlich André Siems. Jubel auch erneut im Team der deutschen Bobfahrer. Zum Abschluss der WM in Whistler gab es noch einmal Gold für Francesco Friedrich im Viererbob. Heike Older berichtet.
Wie schon bei der Weltmeisterschaft vor 2 Jahren gewann Francesco Friedrich in Whistler neben dem Zweier auch den Vierer. Allerdings ist dieser Titel im großen Schlitten durchaus besonders. Denn Friedrich hatte sich beim Start des ersten Laufes einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen und konnte somit seinen Bob nicht mehr mit voller Kraft anschieben. Dass es dennoch zu Gold vor Lettland und Kanada reichte, zeigt, wie stark Friedrich und sein Team derzeit sind. Für Deutschland war der Sieg der goldene Abschluss einer erfolgreichen Bob- und Skeleton WM. Mit 5 von 6 Titeln sowie 9 Medaillen insgesamt war das deutsche Team die mit Abstand erfolgreichste Mannschaft.
Damit kommen wir in die Fußball-Bundesliga-Tabellenschlusslicht. Nürnberg wartet weiter auf einen Sieg. Heute beim 1:2 in Hoffenheim waren sie aber nicht allzu weit entfernt. Stefan Kerstold.
Das 1:0 in der ersten Halbzeit. André Grammaric verwandelte einen Handelfmeter zur 1:0 Pausenführung. Dann der überraschende Ausgleich nach gut einer Stunde. Ishak legte ab auf Hanno Behrens und der Kapitän der Nürnberger traf aus circa 8 Metern vorbei an Oliver Baumann zum 1:1 Ausgleich. Doch nochmal André Grammaric mit seinem 12. Saisontreffer. Der machte dann in der 78. Minute alles klar. Per Hacke überwand er Christian Martenia zum zweiten Mal. Letztendlich ein 2:1 Erfolg für 1899 Hoffenheim. Die sind wieder dran an den Europa-League-Plätzen. Und für den ersten FC Nürnberg heißt es wohl nach dieser Saison Abstieg in Liga 2.
Und im Abendspiel zwischen Hannover und Leverkusen steht es nach 37 Minuten 2:0 für Leverkusen durch 2 Tore von Kevin Volland. Aktuell wird aber darüber nachgedacht, wegen dichtem Schneefall diese Partie zumindest einmal zu unterbrechen. Wir kommen in die zweite Liga. Der Sturm führte zur Absage der Partie Fürth gegen Dresden. Das Kellerduell Magdeburg-Sandhausen endet 0:1. Und dann war noch das Hamburger Stadtderby. St. Pauli gegen den HSV. Und das war Thorsten Iffland eine klare Sache.
Die HSV-Spieler liefen jubelnd in Richtung ihres Fanblocks. Die Anhänger zündeten Pyrotechnik. Diese letzte Szene ist sinnbildlich für einen aufregenden Nachmittag am Millerntor. Sportlich überzeugte der HSV und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:0 bei einem überfordert wirkenden und harmlosen FC St. Pauli. Pierre-Michel Lasogga ebnete mit 2 Toren den Weg zum ersten Derbysieg seit 17 Jahren. Für den HSV trafen zudem noch Khaled Naray und Douglas Santos. Von diesem Derby bleibt aber nicht nur die starke Leistung des HSV in Erinnerung, sondern auch das Fehlverhalten beider Fangruppierungen. Insgesamt 4-mal musste das Spiel unterbrochen werden, weil unentwegt Pyrotechnik abgebrannt wurde. Einmal schickte der Schiedsrichter die Mannschaften deswegen sogar in die Kabine.
Die Überraschungsmannschaft der Basketball-Bundesliga Rasterfechter mischt weiter die Liga auf, festigte Rang 3, indem sie Tabellenführer Bayern München klar besiegte. Henrik Lückhoff.
Die große Überraschung ist perfekt. Der Aufsteiger Rasta Vechta gewinnt gegen den Meister Bayern München. Rasta war von Beginn an die bessere Mannschaft. Mit einer aggressiven Deckung machten es die Niedersachsen dem großen Favoriten aus München schwer. Der FCB fand nicht zu seinem Spiel, wirkte oft unkonzentriert. Vechta dagegen gelang fast alles. Und so stand am Ende ein noch in der Höhe verdienter 93-75 Sieg. Für Vechta einer der größten Erfolge in der Vereinsgeschichte, für den FC Bayern erst die zweite Liganiederlage in dieser Saison. Die erste hatten die Münchner vor gut einem Monat auch in Niedersachsen kassiert, damals in Oldenburg.
Kann Johannes Dürr, der auch nach seiner Aussage noch weiter dobte, Kronzeuge sein? Sein Anwalt Michael Lehner meint im Deutschlandfunk ja.
Ich denke, besser ein Nachgeständnis als gar kein Geständnis, besser umfassend die Wahrheit zu sagen als gar nicht. Ich denke, man kann schon milde umgehen mit so jemand wie der Johannes, der dann doch am Ende das alles sagt. Ich glaube, dass strafrechtlich so viel bei ihm nicht rauskommen wird. Es wird sicherlich honoriert werden, das und was er gesagt hat. Und wir müssen dem Johannes dankbar sein, dass er da rausgegangen ist.
Sagt Anwalt Michael Lehner, das vollständige Interview gleich in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr.
Soweit Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Damit geht die Sendung Informationen am Abend auch zu Ende. Ich bin Petra Einzwinger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören und wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Sonntagabend.